Aber noch viel wichtiger, eine Predigt, auf die ich richtig Lust habe. Und ich dachte heute Morgen, als ich so hergefahren bin, es ist so ein Privileg, gemeinsam auf dem Weg zu sein, oder? Jeder von uns könnte auch alleine zu Hause sitzen mit einem Podcast im Ohr oder vor Bibel-TV oder wo auch immer oder ein Buch lesen. Aber wir haben uns alle entschieden, hier gemeinsam herzukommen, richtig? Wir wollen das nicht alleine machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einander brauchen. Jeder hat was zu geben, jeder hat was beizutragen, jeder hat eine Gabe und deswegen sind wir hier gemeinsam auf dem Weg. Und für mich ist es ein Riesenprivileg, immer wieder kleine Impulse durch eine Predigt reingeben zu dürfen. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen. Vielleicht habt ihr es schon gemacht, vielleicht nicht. Sagt doch ganz kurz rechts und links, hallo, wer ihr seid. Dann wisst ihr irgendwie, mit wem ihr gemeinsam auf dem Weg seid. Wunderbar. Letzte Woche ging es um die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Und deswegen muss ich natürlich mit einem Fruchtwitz anfangen, ist klar. Ein Pfarrer hat einen wunderschönen Apfelbaum im Garten stehen. Und dieser Apfelbaum bereitet ihm große Freude, bis er eines Tages merkt, dass regelmäßig Äpfel geklaut werden. Und irgendwann ist er doch relativ verärgert und geht runter zu diesem Apfelbaum und hängt einen dicken Zettel dran, Gott sieht alles. Einen Tag später denkt er, jetzt bin ich mal gespannt, ob das gefruchtet hat, und er geht wieder drunter und er findet unter seinem Zettel, Gott sieht alles, einen weiteren Zettel, aber er petzt nicht. Ihr merkt, es kommt drauf an, wie man mit den Aussagen umgeht, die so über Gott gemacht werden. Und genau das wollen wir heute auch gemeinsam lernen, gemeinsam eintauchen in das, wer Gott ist. Und ich hatte schon das Gefühl, dass diese Predigt, die ich vorbereitet habe, uns an manchen Stellen vielleicht ein bisschen herausfordert. Und wir auch einen gewissen Denkweg mitgehen müssen, damit das an unser Herz ran darf. Und deswegen will ich dich einfach gleich zu Beginn fragen, ob du dafür offen bist. Ob du offen bist, herausgefordert zu werden heute Morgen. Und auch von Gott vielleicht angesprochen zu werden an dem einen oder anderen Punkt, wo du es so vielleicht gar nicht erwartet hast. Ich will auf jeden Fall beten für den Gottesdienst und wenn du das auch möchtest, kannst du einfach dein Herz ihm jetzt hinlegen zu Beginn dieser Predigt. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir dich spüren können in unserer Gemeinschaft, dass wir merken, dass deine Gegenwart da ist durch die Freude, die wir haben. Ich danke dir, Vater, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern dass du in uns wohnst mit deiner ganzen Fülle. Ich danke dir, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers ausgehen und dass wir uns gegenseitig davon trinken lassen können. Ich danke dir für Gemeinschaft, Herr, dass wir ein Leib sind und dass wir einander brauchen, dass du uns aufeinander angewiesen hast. Und ich bitte dich, dass du, Jesus, diesen Gottesdienst nimmst mit allem, was dazugehört und durch ihn zu uns sprichst und uns begegnest. Und manche sind hier, die haben vielleicht nicht die größte Erwartungshaltung, als sie heute Morgen aufgewacht sind und in diesen Gottesdienst gekommen sind. Und ich bitte dich, dass du uns überraschst, wie du das so oft tust. Amen. Letzte Woche haben wir über Galater 5, 22 gesprochen. Ein ganz spannender Vers. Ich habe euch gesagt, das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Und vielleicht können wir ihn ganz kurz sehen. Galater 5, 22. Dann nochmal kurz zur Erinnerung. Da geht es um die Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes. Aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles Dinge, von denen wir mehr brauchen können, richtig? Das ist die Frucht des Geistes. Und letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie diese Frucht des Geistes, wenn wir das ernst nehmen, was da steht, uns ein neues Selbstbild vermittelt. Wir uns selbst in einem neuen Bild sehen, wenn wir das ernst nehmen. Nämlich darin, dass hier steht, dass der Geist diese Frucht hervorbringt. Und wo wohnt der Geist? In uns. Das heißt, anscheinend, wenn das stimmt, sollte diese Frucht in uns sein. Und anscheinend heißt es hier auch nicht, dass wir diese Dinge hervorbringen müssen, sondern dass der Geist es tut. Und dann habe ich darüber gesprochen, was das mit uns und unserem Selbstverständnis macht, wenn wir davon ausgehen, dass wir das nicht selber produzieren müssen, sondern dass diese Quelle in uns wohnt. diese Quelle des lebendigen Wassers, diese Quelle der Freude und des Friedens und der Liebe. Und dass wir das anzapfen dürfen. Und dass dir das zur Verfügung steht heute Morgen, unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Kann gut sein, dass es einen Teil in dir gibt, der fühlt sich gerade nicht so ultra friedfertig oder Liebe überschüttet und Freude ist. Egal. Die Frage ist, ob wir das ernst nehmen und glauben, dass es in dir etwas gibt, was da ist, mit Liebe, Freude und Friede. Und heute will ich weitermachen an diesem Punkt, weil ich glaube, dass es dieser Vers so in sich hat. Und zwar will ich darüber sprechen, wie Galater 5, 22 uns Orientierung gibt. Darum soll es heute gehen, Orientierung. Wie Galater 5, 22 uns Orientierung gibt. Es ist ganz interessant, immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, Nico, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Stimmt das? Sage ich erstmal, ja, was meinst du denn damit? Und dann sagen, je nachdem, was wir für ein Gespräch haben, kommt dann oft, wir leben in einer Zeit, wo ganz viel Orientierung fehlt. Wo Menschen irgendwie nicht mehr richtig wissen, was ist richtig und was ist falsch. Wo Menschen, vor allem junge Leute, bombardiert werden mit ganz viel Inhalten und Messages und nicht mehr richtig wissen, wie finde ich eigentlich meinen Weg in diesem ganzen Informationsdschungel. Eine Sehnsucht nach Orientierung ist da. Wir brauchen Orientierung, richtig? Es ist irgendwie in unserer Zeit, glaube ich, ein großes Bedürfnis, weil wir den sozialen Druck nicht mehr so stark haben, wie es noch in der Generation vor uns war. Da war völlig klar für meine Oma, ganz viele Dinge konntest du einfach nicht machen, weil klar war, das erlauben deine Eltern nicht und deine Verwandten nicht. Du kannst nicht einfach zum Beispiel nicht in der Kirche heiraten. Ja, das war einfach undenkbar. Aber all diese sozialen Druckfelder sind so ein bisschen weggebrochen und das bedeutet, dass Menschen mehr Freiheit haben, aber dadurch manchmal auch oft weniger Orientierung. Nicht nur das, sondern nicht nur der soziale Druck ist weggefallen, sondern auch ganz entscheidend der religiöse Druck. Für viele, viele Leute ist es nichts mehr, was sie bedenken müssen, ob Gott das gefällt oder nicht. Ja, das war früher noch viel stärker so, dass man überlegt hat, ist das überhaupt vereinbar mit dem, was dann Gott über mich denkt, was auch immer man für ein Gottesbild hatte. Aber das fällt auch weg. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass es stimmt, dass wir in einer Zeit leben, die sich nach Orientierung sehnt. Aber nur weil wir sagen, wir brauchen Orientierung, ist ja noch gar nicht klar, worauf orientieren wir uns denn? Wofür brauchen wir denn Orientierung? Und da ist es so, dass wenn wir jetzt im christlichen Bereich denken und leben, und da sind wir ja jetzt heute in einem Gottesdienst, dann merke ich, ich würde mal behaupten, dass wir alle zutiefst Sehnsucht haben, zu wissen, was ist ein geistlicher Ort, wo wirklich Gott am Wirken ist und wo ist Gott nicht am Wirken, wenn es das überhaupt gibt. Aber wir sehnen uns doch, glaube ich, alle danach rauszufinden, was geistlich ist. Wir wollen Orte finden, wo wir merken, da kann ich mich fallen lassen, da bin ich sicher, das ist ein Ort, wo Gott mir begegnet, hier passiert irgendwie was Geistliches. Ich weiß noch ganz genau, 2010, wir waren ein Jahr in Jerusalem, ich habe dort studiert, mit meiner Frau in der Altstadt gewohnt und dann kamen wir zurück. Und es ist immer eine Herausforderung, wenn man eine Weile weg ist und wir sind auch noch umgezogen, weil man dann sich so neu irgendwie sortieren muss und eine große Frage, wenn man Gemeinschaft liebt, ist, wo gehe ich in die Gemeinde. Wer kennt diese Situation? Sich neu orientieren? Einige, gell? Manche, für euch ist es 20 Jahre her, aber ihr kennt diese Situation auch. Vielleicht ein bisschen, genau. Und dann fragt man sich, wo gehe ich jetzt in die Gemeinde? Das ist eine ganz herausfordernde Frage, oder? Und dann überlegt man, ich brauche Orientierung in dieser Frage und dann geht man erstmal auf die Suche. So war das, wir waren dann in Stuttgart und dann, was macht man? Man guckt sich einfach mal verschiedene Gemeinden an. Und dann waren wir mal in der City Chapel und dann waren wir mal im Gospel Forum und dann waren wir mal, wo waren wir denn überall? Wir waren im Jesus-Treff, wir waren im offenen Abend, einfach so mal die Gemeinden angeschaut. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wenn du dir genug Gemeinden angeschaut hast, dass du dir irgendwann fragst, naja, nach welchen Kriterien entscheide ich denn jetzt, ob ich hier richtig bin oder nicht? Kennt ihr das? Und dann ist doch eigentlich dieser Wunsch, ich möchte gerne in einer Gemeinde sein, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich geistlich wachsen, oder? Aber nur weil ich das weiß, ich will hier geistlich wachsen, heißt es noch lange nicht, dass ich weiß, was es bedeutet, geistlich zu wachsen. Richtig? Das heißt, ich bin irgendwie in der Orientierungsphase, aber es ist gar nicht so leicht, wenn ich kein Kriterium habe, richtig? Ich muss irgendwie wissen, wonach entscheide ich denn, ob das ein guter Ort ist oder nicht? Wonach entscheide ich denn, ob nur Gott draufsteht oder ob Gott auch drin ist? Mein Papa war Pfarrer und bei uns war es immer so früher, dass mindestens dreimal am Tag jemand an der Tür geklingelt hat mit allem Möglichen, Obdachlose und Landstreicher und Leute, die irgendwas verkauft haben. Und eine Sache, die mit am häufigsten vorkam, war so eine Gruppe von Männern, die kamen mit einem großen Koffer und in diesem Koffer gab es Seifen und Bürsten. Kennt ihr vielleicht schon eine Weile her? Die kamen bei uns regelmäßig und dann war immer die Aussage, es geht uns ganz schlecht, aber diese Bürsten und Seifen wurden von Menschen mit Behinderungen hergestellt und deshalb sind sie so vollkommen überteuert, aber das lohnt sich, denn wenn sie die kaufen oder ich mit meinen 12 Jahren an der Tür da, dann unterstützt ihr die Behinderten. Und am Anfang war klar, okay, ich gehe halt immer hoch und frage einen Papa und ich kriege Geld und dann zahle ich das und kaufe Seifen und noch mehr Seifen und noch mehr Seifen. Und irgendwann hat mein Vater mal so einen Bericht gehört, dass das zum Teil eine organisierte kriminelle Struktur ist, die das ausnutzen und in Wirklichkeit einfach viel Geld damit machen und Behinderte damit gar nichts zu tun haben. Und plötzlich war die Frage, steht hier nur Behinderte drauf, und man sagt Menschen mit Behinderung heute richtig, steht da nur Menschen mit Behinderung drauf oder ist es auch wirklich drin? Und plötzlich war ich unsicher. Kennt ihr diese Unsicherheit? Du dachtest, du kannst vertrauen, aber du brauchst irgendwie ein Kriterium, wonach entscheide ich denn jetzt, ob ich wirklich in diese Gemeinde gehe. Was ist mein Kriterium? Was ist dein Kriterium? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wonach man entscheiden könnte. Zum Beispiel, ob man in eine Gemeinde geht oder nicht, ob man sich geistlich aufgehoben fühlt oder nicht. Man kann sagen, naja, umso bequemer die Stühle sind, desto wahrscheinlicher, dass ich bleibe. Könnte ein Kriterium sein, ja? Oder man sagt, mein Kriterium ist, dass die Musik möglichst vielfältig ist. Oder jemand anders sagt, mir ist es wichtig, mein Kriterium ist, dass es einen tollen Kindergottesdienst gibt. Oder jemand anders sagt, mir ist es wichtig, dass es möglichst viele Single-Frauen gibt. Ja. Kenne ich auch einige, die danach dann aussuchen und merken, ah, die Gemeinde fällt schon mal weg, sind nur Alte. Lasst uns ehrlich sein, so ist es doch. Es gibt verschiedene Kriterien, warum man eine Gemeinde aussucht. Und man merkt, okay, es gibt vielleicht ein paar Kriterien, die sind ein bisschen äußerlicher und dann überlegt man, naja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen ernster an die Sache rangehen. Und dann frage ich mich, was ist ein guter Ort, wo ich geistlich wachsen kann? Ist hier der Geist? Wie auch immer ich das merken kann, aber das ist eine Frage, die viele haben. Und genau da entscheidet sich dann, nach welchen Kriterien entscheidest du, ob das ein Ort ist, wo du geistlich wachsen kannst oder nicht. Wie kann ich wissen, dass hier tatsächlich Gottes Geist am Wirken ist? Das ist eine spannende Frage und ich glaube, dass wir die oft haben, in vielen, vielen Situationen. Weil ich unterstelle euch das jetzt einfach mal, dass wir alle zutiefst tun wollen, was Gottes Wille ist, richtig? Wir wollen ja nicht einfach Wochen und Monate irgendwo verbringen und nachher feststellen, irgendwie, ich bin mit weniger Gott da rausgelaufen, als ich vorher hatte. Und es kann passieren. Also, was könnte eine Möglichkeit sein, das rauszufinden? Ich sage euch gleich zu Beginn, es gibt eine ganz einfache Antwort. Die sogenannte, ich nenne sie mal katholische Option. Und zwar funktioniert die so, auch in der katholischen Lehre, die Entscheidung darüber, was geistig und nicht geistig ist, entsteht dadurch, dass eine sogenannte apostolische Sukzession vollzogen wird, nämlich die Handauflegung von Papst zu Papst zu Papst. Und durch diese Handauflegung wird der Geist übertragen auf den Nächsten. Und das bedeutet, dass durch diese Geistübertragung diese Person autoritativ sagen kann, was geistlich ist und was nicht. Und das kann manchmal ganz angenehm sein, oder? Wenn ich nicht selber entscheiden muss, sondern es gibt einfach einen und der sagt, das hier, was wir hier machen in dieser Kirche, ist geistgeleitet. Ich urteile jetzt gar nicht drüber, ob das so ist oder nicht. Ich sage nur, das ist eine Möglichkeit, wie man es machen könnte. Und ich will euch das heute Morgen fragen, ob ihr mir diese Autorität geben wollt. Dann hättet ihr ein wesentlich leichteres Leben, Leute. Ich habe ein paar Zettel dabei, wir können es abstimmen. Und dann, nein, Quatsch. Für die, die das erste Mal da sind, denken, oh, ich bin gleich wieder weg. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit und so wurde es in der Kirche über viele Jahrhunderte praktiziert. Rauszufinden, was ist geistlich und was nicht, hat ganz oft damit zu tun gehabt, dass Hierarchien installiert wurden. Dass man einfach gesagt hat, jemand, der eine bessere Ausbildung hat, der darf es entscheiden. Jemand, der irgendwie einen Papa hatte, der Pastor war und dessen Opa auch noch ein Pastor war, der hat mehr Autorität. Ich glaube, Gott hat uns einen besseren Weg gegeben. Einen viel, viel lebendigeren Weg. Und zwar sagt es Jesus selbst, nach welchen Kriterien wir erkennen können, was geistgeleitet ist und was nicht. In Matthäus 7, Vers 16 sagt er einen Satz, der mir schon so viel geholfen hat. Da sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann sagt er, ganz interessant, so eine rhetorische Frage, erntet man etwa von Dornen Trauben? Erntet man etwa von Disteln Feigen? Jesus sagt, ihr werdet, wenn ihr euch orientieren wollt, wenn ihr in dieser Welt Orientierung haben wollt, ihr werdet erkennen, wo ihr richtig seid, wenn ihr die Frucht anschaut von dem, wo ihr seid. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Und dann denkt man erstmal, danke Jesus, das hilft mir schon einen ganzen Schritt weiter, wenn wir wissen, wir erkennen die Dinge an ihrer Frucht, also wir erkennen sie nicht immer gleich an dem, wie sie jetzt gerade sind, denn Früchte brauchen was? Zeit. Richtig? Das ist schon mal was ganz Entscheidendes, was Jesus uns hier mitgibt. Wir können Dinge oft nicht sofort im Moment erkennen. Geht gar nicht. Weil eine Frucht braucht wie lange ungefähr, um zu wachsen? Wenn wir jetzt mal hier diesen Apfel nehmen. Ja, so Vierteljahr, halbes Jahr, ja. Das ist auch eine ganz gute Zeit, weil in unserem menschlichen Leben ist es oft so, oder? Wenn du Dinge prüfst, 2 Wochen, ist schwierig. Wenn du jetzt an den Apfelbaum gehst und guckst nach 2 Wochen und da hängt immer noch nichts, sagst, abhauen. Bisschen verfrüht, oder? Wenn du 2 Jahre wartest und da hängt immer noch nichts und du sagst, ach, ich warte nochmal 2 Jahre, das ist einfach ein besonderer Apfelbaum, der braucht lang, bisschen zu lang. Das heißt, wir haben schon durch die Früchte einen Anhaltspunkt, was vielleicht ein guter Zeitrahmen ist, zu prüfen. Ihr werdet es ja an ihren Früchten erkennen und Früchte brauchen so 3 bis 6 Monate, dann sollte man zumindest mal was sehen, ja? Wenn man dann immer noch gar nichts sieht. Kritisch. Okay, Jesus, danke, aber welche Frucht genau ist es denn? An welcher Frucht werde ich sie denn erkennen? Werde ich denn erkennen, wo Gott nicht nur draufsteht, sondern auch drin ist? An welcher Frucht? Und genau hier kommt Galater 5,22 rein. Genau an diesem Punkt gibt Galater 5,22 uns eine enorme Orientierung und ich werde euch das gleich ein bisschen ausmalen. Mir hat es schon so viel geholfen. An welcher Frucht werden wir erkennen, ob wir an einem geistlichen Ort sind? Lasst uns mal lesen. An einem Ort, wo wir Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung erleben. Wir kriegen mit Galater 5,22 von Gott hochpersönlich was in die Hand? Eine Wasserwaage, eine Messlatte, einen Maßstab. Wünschen wir uns das nicht alle irgendwie? Wie oft kommen Leute auf mich zu und sagen, oh, ich weiß nicht richtig, ob ich hier richtig bin oder nicht. Ich weiß nicht richtig, ob das gut ist für mich oder nicht. Ich weiß nicht, ob das geistlich ist oder nicht. Dann sage ich, dann nimm doch, und stellt euch vor, hier steht jetzt nicht kompakt drauf, wobei das auch passt, nimm doch kompakt Galater 5,22, die sogenannte Neunerfrucht, das sind 9 Substantive, und leg das mal an. Teste doch einfach mal. Ist das die Frucht, die ich an diesem Ort erlebe? Und dann werde ich merken, nur weil ich es vielleicht noch nicht sofort erlebe, heißt noch nichts, aber ich warte mal, ob das sich in diese Richtung entwickelt. Und jetzt kann beides passieren. Es kann passieren, dass ich merke, das stimmt. Wenn ich an diesem Ort bin und da regelmäßig auftanke und aufsauge, irgendwie merke ich, im letzten halben Jahr, ich habe das Gefühl, ich bin 10% fröhlicher geworden. Und die Leute um mich rum, die spiegeln das auch. Seitdem du in Prisma bist oder seitdem du dies oder jenes tust, ich merke irgendwie, da ist mehr Freude in deinem Leben. Kann auch andersrum passieren, richtig? Dass du an einem Ort bist und nicht nur du selber, sondern auch die Leute um dich rum merken, also mehr von dem auf keinen Fall. Eher irgendwie mehr Sorge, mehr Ängste, mehr Bedrücktheit Und dann muss man fragen, ist es ein geistlicher Ort? Ich mache euch mal ein paar Beispiele, damit es griffig wird. Damit wir richtig merken, was für ein Geschenk uns Gott gibt mit diesem Vers. Ich glaube, uns ist nicht bewusst, was für eine Orientierungskraft dieser Vers hat. Und wenn ihr das verinnerlicht, hoffe ich, dass es euch geht wie mir, dass es was ist, was euch über viele Jahre hilft, euren Weg zu finden in diesem Dschungel an Messages. Wir kriegen so viel Informationen. Also, es gibt viele Fragen, wo wir uns überlegen, ist das vom Geist Gottes? Und ich möchte einfach euch nahelegen, wenn diese Frage kommt, ist es vom Geist Gottes, ist es geistgeleitet, dass ihr immer als nächste Frage fragt, welche Frucht entsteht. Ist es vom Geist Gottes? Und dann die nächste Frage, welche Frucht entsteht? Und die dritte Frage ist für mich, entsteht mehr oder weniger von dieser Frucht? Beispiel. Ich habe, wenn ihr zum Beispiel überlegt, es gibt ja viele Möglichkeiten außerhalb von der Gemeinde, Predigten, Podcasts, Bücher, Konferenzen wahrzunehmen. Ja? Und ich weiß noch, als ich frisch Christ war, ich habe mich zugeballert mit Messages, weil man so einen Hunger hat. Kennt ihr das? Das ist wie so ein Schwamm, man kriegt nicht genug. Und ich hatte einen südafrikanischen Prediger, den fand ich genial. Der hatte so eine enorme Leidenschaft und den habe ich immer gehört, habe mir alles runtergeladen, was es irgendwie gab von diesem Prediger. Und für mich war klar, auch als neuer Christ, naja, der ist auf jeden Fall geistgeleitet, weil der sagt die ganze Zeit, ich bin geistgeleitet. Kennt ihr das? Manchen reicht es ja einfach, wenn jemand vorne sich hinstellt und sagt, das habe ich von Gott gehört, dann denken die, okay, passt. So ging es mir da. Ich war frisch im Glauben, halbes Jahr mit Jesus so richtig intensiv unterwegs und der hat die ganze Zeit gesagt, ich stehe morgens auf und höre von Gott. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich das einfach mal eins zu eins an. Und ich habe diese Predigten wirklich verschlungen, morgens vorm Studium, abends ins Bett gehen, weil der so eine Intensität hatte, dieser Typ. Aber ich habe gemerkt, so nach einem halben Jahr, ohne dass ich das wusste ich damals noch nicht, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass dieser Mann in mein Leben so eine ganz enorme Angst bringt. Dieser Prediger war total intensiv beschäftigt mit Jesus und mit Gott. Er hat all die richtigen Worte gesagt. Aber man hat ihm abgespürt, dass er zutiefst erfüllt ist von Sorge, dass diese Welt vor die Hunde geht. Und es kam immer, das kam nicht direkt, sondern es kam immer so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, diese Angst. Und dann hat er einmal in einer Predigt erzählt, wie er das morgens immer macht, dass er so lange sich in seinem Zimmer einschließt, bis der Heilige Geist ihn rauslässt. Und manchmal geht es Stunden. Und dann kommen seine Kinder und klopfen an die Tür und seine Frau. Und er hat seinen Kindern absolut beigebracht, dass ihn niemand stören darf in dieser Zeit. Und dass es nichts gibt, was ihn daraus rausholen darf. Und irgendwie dachte ich zum einen erstmal so, wow, das ist ja ein Vorbild. Ja? So, du bist neu im Glauben und denkst, boah, da nimmt es jemand richtig ernst, richtig kompromisslos. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, umso mehr ich davon gehört habe, umso mehr Predigten, nicht gesund. Ich habe irgendwie gemerkt, in mein Leben kommt so eine Enge. Zumindest wusste ich ganz deutlich, umso mehr Predigten ich von dem höre, da entsteht nicht mehr Freude. Und ich habe gemerkt, wie ich mich zurückziehe, immer weiter. Und irgendwann war ich froh, dass ich einen neuen Prediger entdeckt hatte und der hat dann einfach mich wieder vollgeballert. Damals war das nicht so aktiv. Das ist ja auch spannend, wenn du keine Wasserwaage hast, dann ist das eher so ein Gefühl, mal machst du es so, mal machst du es so. Ich hatte halt Glück. Ein Beispiel. Aber es kann auch positiv sein, wenn du dich fragst, zum Beispiel, ist das eine geistliche Gemeinde, wo ich bin? Wir hatten, mein Sohn ist 6 Jahre alt, der ist jetzt in die Schule gekommen im September und das ist ein großer Schritt für einen Papa. Und da fängt das ganze Ding an, nur für die, die keine Ahnung haben von sowas. Ich hatte auch keine Ahnung davon, aber jetzt habe ich eine Ahnung. Und dann fängt es an mit einem Einschulungsgottesdienst. Und dieser Einschulungsgottesdienst ist immer was sehr Besonderes, weil da ganz viele Leute dazukommen, die sonst nie in der Kirche sind. Und für mich als Christ ist und als Prediger ist es total das Herzensanliegen, dass das gut wird. Ja, kennt ihr das? Ich will unbedingt, dass da was rüberkommt. Von der Liebe Gottes und von all dem, weil viele von denen werden in den nächsten Jahren keinen einzigen Gottesdienst mehr erleben, nur diesen Gottesdienst. Jetzt wusste ich bei unserem Einschulungsgottesdienst nicht nur, dass ich angespannt war, weil ich wollte, dass die einen guten Job machen, sondern auch noch meine Oma und mein Opa kamen. Und ihr wisst, meine Oma und Opa, habe ich schon ein paar Mal erzählt, sind erzkatholisch. Das heißt, die kennen nur Messen mit, ihr wisst, die Sachen, die da dazugehören. Und Und jetzt wusste ich, die kommen da in diesen Einschulungsgottesdienst und ich hoffe so, dass es denen auch was gibt. Jetzt beginnt dieser Einschulungsgottesdienst und da vorne steht also der katholische Diakon und der evangelische Pfarrer. Jetzt haben die den ganzen Gottesdienst als Rollenspiel zwischen so einer kleinen Puppe und einem Pfarrer, der einen Rucksack dabei hatte und in diesem Rucksack verschiedene Dinge hatte, so haben die den ganzen Gottesdienst gespielt. Die haben die Predigt sozusagen umgebaut in ein Rollenspiel zwischen dieser Puppe und die Puppe hat die ganze Zeit Fragen, was der eigentlich in seinem Rucksack hatte, dieser evangelische Pfarrer. Und der Pfarrer hat immer gesagt, jetzt lass mich mal, ich will eigentlich predigen. Und dann sagt die Puppe, nein, ist doch total langweilig, sag mir, was in deinem Rucksack ist. Und dann sagt er, ja gut, also da ist das. Und dann haben sie über die Dinge, die in dem Rucksack sind, was es mit der Schule zu tun hat. Und er wollte immer wieder predigen und er kam aber nicht dazu, weil die Puppe ihn unterbrochen hat. War total kindgerecht, total witzig, total herzöffnend. Aber neben mir saß meine Oma und mein Opa. Und ich habe die ganze Zeit, kennt ihr das, innerlich überlegt, was denken die jetzt? Denken die, das ist ein geistlicher Gottesdienst? Ist es ihrem Kriterium nach ein geisterfüllter Gottesdienst oder ist es faktisch fast Blasphemie? Und ich war so gespannt, was werden sie sagen, was werden sie sagen? Und dadurch, dass es noch nicht so lange her ist, wusste ich zutiefst, es ist ein geisterfüllter Gottesdienst. Weil in diesem Gottesdienst war Liebe für die Kinder, da war Freude, die haben gelacht. Da war Friede, es war eine Gemeinschaft, da war Geduld. Der Pfarrer hatte enorme Geduld mit dieser Puppe, wurde ständig. Da war Freundlichkeit, war all das. Ich hatte das Gefühl, da war zutiefst geisterfüllter Gottesdienst. Und dann kam ich raus und redete mit meiner Oma und sie war hin und weg. Und ich war so glücklich. Sie hat gesagt, Mensch, war das originell. Das hat sie ja noch nie erlebt, sowas. Dass sowas ein Gottesdienst ist, sagte sie. Aber sie fand es ganz toll, sie hat es total verstanden. Und sie hat sich persönlich angesprochen gefühlt. Großes Erfolgserlebnis. Aber was wäre passiert, wenn sie gesagt hätte, Nico, das war kein Gottesdienst und sowas will ich nie wieder besuchen. Hätte ich dann meine Meinung geändert über diesen Gottesdienst? Nein. Aber das passiert oft mit uns, oder? Wir werden verunsichert in unserer geistlichen Urteilsfähigkeit. Leute, ihr trefft eine Entscheidung und ihr spürt, hier bin ich richtig oder das ist gut, das führt mich in die Liebe, es führt mich in die Freude. Wenn ich da rausgehe, ich habe mehr Frieden. Aber es kann sein, dass danach Leute kommen, die zu dir sagen, das ist direkt vom Teufel, was du erlebst. Und dann entscheidet sich, ob du einen Bibelvers hast, mit dem du das begründen kannst. Jesus antwortet auf die Versuchungen des Teufels mit was? Mit Bibelversen, weil das was Objektives ist. Und ich will dir einfach empfehlen, nimm Galater 5, 22, lern es auswendig und sag dir das, wenn dich jemand das nächste Mal verunsichert, weil du bei einer bestimmten Sache zutiefst Freude hast, aber die Person, mit der du redest, denkt, oh, das ist nicht geistlich genug, vielleicht weil es nicht ernst genug ist. Ich mache euch noch ein Beispiel. Es ist ja irgendwie, man hat verschiedene Rollen, aber für mich ist immer wieder eine Frage gewesen, wenn ich so meine außerhalb der Gemeinde meine Zeit verbringe, ist das irgendwie ein Ort, wo ich mich gut fallen lassen kann oder ist das eigentlich was, wo ich vielleicht das Weite suchen sollte? Ist es eine geistliche Veranstaltung? Ich war eingeladen, das war auch schon ein paar Jahre her, auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und es war ein großer Geburtstag, viele Leute da und es ging so ein bisschen in den Abend rein und es wurde angefangen zu tanzen und es lief gute Musik. Es war eine super Stimmung. Aber ich war frisch bekehrt. Das ist immer ein Problem. Gute Stimme und Stimmung und frisch bekehrt. Für die, die verstehen, was ich... Okay, auf jeden Fall war es deshalb ein Problem, weil ich das Gefühl hatte, was ist geistlich? Ich zeige euch mal die Folie. Ich habe euch das letztes Mal auch schon aufgeschrieben. Es kommt immer darauf an, wie man geprägt ist, aber ich war so geprägt. Ich habe es nochmal ein bisschen verändert zu letzte Woche. Ich hatte schon eher das Gefühl, die Frucht des Geistes, wenn man das richtig ernst nimmt mit Jesus, dann ist man eher schwer. Ist man eher bedrückt. Man hat auch immer so ein leichtes, schlechtes Gewissen. Man fühlt sich minderwertig, man ist klein, man hat Angst, man ist aber auch gleichzeitig ein bisschen überheblich, weil man ist ja besser als die anderen. Und man hat so unterschwellig immer eine Weltuntergangsstimmung. Ja? Und jetzt komme ich auf diese Party und ich merke, da ist gar nichts von dem. Ich hatte ja den südafrikanischen Prediger die ganze Zeit gehört, die Wochen davor. Das heißt, ich war gefüllt mit Sorge und Schwere und Ernsthaftigkeit. Und jetzt komme ich dahin und die haben die beste Zeit ever. Und ich dachte, das gibt's nicht. So ein ungeistlicher Haufen. Dann bin ich zu der Freundin hin, zu Anna, sage, hör mal, ist ja alles schön und gut, aber jetzt bitte mach mal christliche Musik rein. Und dann sagt, guckt sie mich so an, sagt, hey Nico, die tanzen doch alle, ist doch voll die ausgelassene, fröhliche Stimmung. Und ich sagte, ja, aber ich habe das Gefühl, hier ist Gott nicht drin, wenn wir keine christliche Musik haben. Merkt ihr, wie klein mein Horizont war? Aber das war mein Kriterium dafür, ob was geistlich ist oder nicht. Und manche von euch haben das immer noch heute. Wenn es nicht christliche Musik ist, ist es nicht geistlich. Steht es da? Steht hier, die Frucht des Geistes ist christliche Musik. Ich liebe christliche Musik. Super. Aber kann es passieren, dass man nicht christliche Musik hört und Freude empfindet? Kann passieren, oder? Muss man sich dann schämen? Muss man irgendwie das Gefühl haben, oh, gerade passiert was ganz Unheimliches? Nein, man darf vielleicht einfach genießen, dass der Heilige Geist durch diese Musik in dir Freude wirkt. Woran werden wir erkennen, ob Gott drin ist? An der Frucht. An der Frucht. Beobachtet die Frucht. Beobachtet die Frucht. Wir könnten noch viele, viele weitere Beispiele machen, aber ich glaube, wenn man das mal verinnerlicht, dann wird es dir so helfen in deiner Orientierung. Beobachte die Frucht. Manches spürt man schon vorab, das ist nicht gut. Und dann, wenn du dann diesen Vers hast, dann weißt du plötzlich auch, warum es nicht gut ist. Ich habe in Jerusalem bei einer christlichen Organisation gearbeitet, habe dort immer Predigten gehört, weil wir uns morgens getroffen haben, um so ein Briefing zu haben. Und ich habe gemerkt, ich halte es hier nicht richtig aus. Das macht mich verrückt da in diese super christlichen Organisation. Und ich wusste nicht richtig, warum. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist genau deshalb, weil wenn ich da länger bleibe, dann passiert das. Mehr Sorge, mehr Schwere, mehr Bedrücktheit. Und das möchte ich dich heute Morgen mal fragen. Wenn du Dinge beurteilst, hast du ein klares Kriterium? Ob du siehst, in welche Richtung du dich entwickelst? Was ist im letzten Jahr in deinem Leben so passiert? Und ich glaube, dass Paulus uns das nicht umsonst mitgibt, das am Ende des Galaterbriefs, weil er uns helfen will, uns zu orientieren in dieser Welt, wo wir oft nicht wissen, was kommt von Gott und was nicht. Jetzt kann es sein, dass wenn manche das von euch hören und denken, super, alles was Liebe, Freude und Friede ist, das ist von Gott und alles was schwer ist und Traurigkeit, ach, weg damit. Nee, hier steht die Frucht des Geistes und wir haben vorher gehört, eine Frucht braucht was? Zeit. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass du mal von Gott in was reingeführt wirst, was nicht sofort nach Liebe, Freude und Friede schmeckt. Da musst du nicht gleich gehen. Wichtig, ja? Aber du musst das Gefühl haben, dass da was wächst in diese Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass wir das spüren, ob das in diese Richtung geht. Es ist wie eine Vision für eine Gemeinde, eine Vision für ein christliches Leben. Das ist dein Horizont. Du siehst, da ist Liebe, Freude und Friede. Und wenn du weißt, ich gehe gerade durch eine harte Zeit, aber ich merke, wenn ich da durchgehe, kommt am Ende mehr Friede, dann lohnt sich das. Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe einen Kumpel getroffen, der hat ein bisschen eine verrückte Angewohnheit seit einem Jahr, aber es geht ihm so dermaßen gut, dass er mich damit angesteckt hat. Also und er ist ein Brite, Engländer, große gesundheitliche Probleme schon eine Weile. Und er erzählte mir seit einem Jahr jeden Morgen und jeden Abend eiskalt duschen. Aber nicht nur eiskalt, sondern mindestens 2 Minuten. Es gibt diverse Studien dazu, was es mit dir macht. Dein Immunsystem wird geboostet, du entwickelst mehr Testosteron und so weiter. Also es ist bewiesen, dass es enorme Effekte hat. Ob wir das wollen oder nicht, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, ich sehe diesen Mann vor mir, auch ein Christ. Und er redet nur noch vom Gospel of Cold Showers. Und er ist so ein veränderter Mensch nach diesem Jahr, so energetisch geladen und fröhlich und so weiter. Und ich denke, na gut, es war in San Diego, als ich ihn wieder getroffen habe. Und jetzt habe ich es natürlich angefangen zu probieren. Das heißt, die letzten Wochen, jeden Morgen, jeden Abend, als letztes, bevor ich ins Bett gehe, eiskalt dusche im Winter, kommen da vielleicht so 5-6 Grad raus bei uns in Heimerding. Und dann stehe ich da und friere mir den Hintern ab. Fühlt sich das nach Liebe, Freude und Friede an? Gar nicht. Das fühlt sich total unangenehm an. Und ich denke immer, so ein Quatsch, Nico. Warum machst du immer solche Sachen? Warum probierst du es immer? Warum hörst du auf solche Leute? Aber. Das Ding ist, ich weiß, es braucht ein bisschen Zeit, um den Effekt zu sehen. Und ich spüre schon jetzt am Ende des Tunnels, dass mir das gut tut. Es ist blöd, es ärgert mich, weil es ist unangenehm. Aber ich merke, es tut mir gut. Ich bin wach. Ich bin fit. Ich habe sofort das Erste am Morgen war eine Überwindung. Danach alles, was dann kommt, ist irgendwie easy peasy. Denke ich, ah ja, to do. Ich habe heute Morgen schon eiskalt geduscht. Was kommst du mir hier, Problemchen? Ja? Das heißt, es macht was mit mir. Und irgendwie merke ich, die Richtung stimmt. Da kommt was Gutes in mein Leben. Aber der Weg dahin ist aktuell noch steinig und dummerweise höre ich von denen, die das über viele Jahre machen, dass das immer unangenehm bleiben wird. Aber ich bleibe mal dran. Und genau das will ich dir sagen. Vielleicht bist du gerade in einem Prozess drin, wo du merkst, aktuell ist es nicht viel mit Freude, sondern du schaust gerade bestimmte Dinge an in deinem Leben und es macht dich vor allem traurig. Weil du dir bewusst wirst über bestimmte Dinge, die gelaufen sind, die waren nicht gut. In deiner Familie, vielleicht in den Gemeinden, wo du so warst, die Dinge, die du aufgesaugt hast. Und gerade ist bei dir eher Traurigkeit. Ist voll okay. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Gott nicht am Wirken ist. Meine Frage ist nur, ob du spürst, in welche Richtung sich die Traurigkeit entwickelt. Es gibt eine Traurigkeit zur Freude und es gibt eine Traurigkeit zur Depression. Ich hoffe, dass dieser Vers für euch, genauso wie für mich, ein wahnsinns kraftvolles Instrument wird in eurer Mündigkeit. Ich haue euch jetzt keine Runde mit dieser Wasserwaage, aber für mich ist das mein inneres Bild. Und das Tolle ist, auf dieser Wasserwaage steht 5 Jahre Garantie auf Libellen und hier sind es 2000 Jahre und weiter. Hier gibt es kein Verfallsdatum. So eine Wasserwaage muss man ja immer mal wieder nachprüfen und überlegen, ach ja, passt die noch ganz und dann baue ich damit und merke irgendwie, die war nicht mehr ganz in Ordnung. Aber das Ding ist was, auf was du dich stellen kannst. Es hat nichts mit mir zu tun, es hat nichts mit Prisma zu tun, sondern es ist was, was in der Bibel steht und du darfst für dich prüfen, ob das was sein soll, was du in deinen geistlichen Alltag mit aufnimmst. Als Werkzeug, als Maßstab, als Wasserwaage. Amen. Lasst uns gemeinsam singen und ich möchte euch für diese Anfangszeit des Lobpreises einfach eine Frage mitgeben, weil ich hatte das so auf dem Herzen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Wenn ihr wollt, steht gerne mal auf und schließt die Augen, da kann man sich manchmal besser konzentrieren. Und ich möchte eine sehr ehrliche Frage stellen, eine sehr herausfordernde Frage vielleicht auch. Wenn du dein Jahr 2019 anschaust, die letzten fast 12 Monate, hast du das Gefühl, dass da mehr Liebe, mehr Freude, mehr Friede in deinem Leben ist? Hast du das Gefühl, dass die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, die Orte, die du immer wieder aufsuchst, dass sie dir gut tun und dich ins Leben führen? Jesus sagt in Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Hast du das Gefühl, dass in deinem Leben, in dem letzten Jahr, mehr von diesem lebendigen Wasser zu finden ist? Und wenn du merkst, ja, ich bin gewachsen geistlich, ich bin gewachsen in dieser Frucht des Geistes, dann nimm doch die Zeit und dank Gott einfach dafür. Dank Gott auch für die Momente, wo du merkst, das hat mir gut getan, das hat mich in die Freude geführt, in die Liebe. Das hat mich in den Frieden geführt, ich habe mehr Geduld. Erinnere dich an die Menschen, die dir dabei geholfen haben, die Situationen, die Orte, die Bücher, die Musik. Und schau dein Leben an und wenn du willst, kannst du einfach Gott dafür danken. Und da, wo du merkst, dass es vielleicht in deinem Leben Bereiche gibt, wo das nicht so war in diesem Jahr und wo du auch sagen würdest, du hast lang genug gewartet, du hast geprüft, 3 Monate, 6 Monate, aber da kam nicht mehr Liebe und Freude und Friede, sondern da kam eher Sorge und noch mehr Beschwertheit. Da kam vielleicht auch Minderwertigkeit oder Angst. Da kam vielleicht schlechtes Gewissen. Wenn das für dich so ist, dann halt es doch einfach Gott jetzt hin in dieser Zeit und frag ihn, was du da machen sollst. Ist es Zeit, vielleicht loszulassen? Manche Beziehungen nicht mehr so intensiv zu leben, wie du sie gelebt hast, weil du merkst, dass die Frucht nicht gut ist. Vielleicht manche Orte loszulassen. Manche Messages, die du dir anhörst, weniger zu hören. Wenn du willst, halt es einfach Gott hin und frag ihn, er wird es dir zeigen. Vater, ich danke dir, dass du uns in die Freiheit führst, dass du uns ins Leben führst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht orientierungslos zurücklässt. Und so bitte ich dich, dass du jetzt diese Zeit nimmst und zu uns sprichst und uns offenbarst, wo wir in deiner Frucht gewandelt sind und wandeln und wo wir nicht gewachsen sind in deiner Frucht. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und uns den Mut gibst, auch Entscheidungen zu treffen heute Morgen. Vater, und wir wollen dir jetzt einfach singen, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, weil du kein Gott bist, der in unser Leben Dinge bringt, die uns kaputt machen, sondern du bringst Dinge in unser Leben, die wir uns wünschen. Und dafür loben wir dich. Vater, du bist heilig und deine Heiligkeit ist voll Liebe und voll Freude und voll Friede, voll Geduld und Freundlichkeit. Vater, du bist zutiefst freundlich zu uns. Du bist treu und sanftmütig. Vater, du reagierst nicht über, du bist selbst beherrscht in deinem Umgang mit uns. Deine Liebe kommt immer zuerst und dafür preisen wir dich. Dafür singen wir.